Mein Ziel ist es, und das realisieren wir Schritt für Schritt und werden es mit September dieses Jahres umgesetzt haben, dass kein Kind, ob der Armut oder der fehlenden finanziellen Voraussetzungen seiner Eltern, nicht in eine Kinderbildungs- und Betreuungsanstalt gehen kann. Und dieses Ziel, einer meiner Träume, den haben wir realisiert.
Und warum?
Weil es von Anfang an um alles geht.
Warum Pädagogik seine Herzensangelegenheit ist, Politik ohne Pädagogik nicht funktionieren kann und warum Stiefkindfamilien kein Synonym für eine unzureichende Beschäftigung mit einem Thema sein dürfen, das verrät uns der Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Peter Kaiser.
Und warum?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Und Warum? Mein Name ist Valentina Simschitz und ich darf heute live unseren Landeshauptmann von Kärnten, Herrn Dr. Peter Kaiser, bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr Landeshauptmann.
Schönen guten Morgen.
Vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr gerne. Schönen guten Morgen an alle.
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die außerhalb von Kärnten leben, erlaube ich Sie, noch mir kurz vorzustellen. Herr Dr. Peter Kaiser ist, wie bereits erwähnt, seit 2014 amtierender Landeshauptmann sowie Bildungs- und Sportreferent vom südlichsten Bundesland Österreichs. Sein politischer Werdegang begann allerdings schon weit vorher, nämlich mit seinem 13. Lebensjahr. Dazu aber später mehr. Herr Kaiser, wenn man sich Ihr Instagram-Profil näher ansieht, bemerkt man, dass Sie neben politischen Events und Veröffentlichungen von Direktzitaten auch häufig Sport betreiben. Wie kann man sich Ihren Alltag als Kärntner Landeshauptmann vorstellen und welche Aufgaben bearbeiten Sie?
Tagwache 5 Uhr, dann zumeist eine Stunde Sport, das habe ich jetzt 12 Jahre, 2 Monate und heute exakt 19 Tage durchgehalten. Keinen einzigen Tag ausgelassen, ist eine Grundvoraussetzung, um, denke ich, auch in den sehr abwechslungsreichen, herausfordernden politischen Leben seine Leistung bringen zu können. Ich bin jemand, der circa zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ins Bett geht, habe mir nach langem die Mitternachtszip abgewöhnt und habe als letzte Information zumeist die ZDP 2.
Das klingt nach einem sehr straffen Zeitplan. Jetzt habe ich schon eingangs erwähnt, dass Sie bereits mit zarten 13 Jahren politisch aktiv wurden. Haben Sie schon immer die Absicht verfolgt, Landeshauptmann bzw. Politiker zu werden?
Nein, Landeshauptmann und überhaupt Regierungsmitglied war überhaupt nicht auf meiner Agenda. Ich wollte nie von der Politik abhängig sein. Es hat sich dann durch gewisse Konstellationen in meinem 54. Lebensjahr sehr, sehr vieles verändert. Und ich habe eigentlich immer Interesse an der Politik, am Gestalten, an sich einsetzen für berechtigte Anliegen gehabt, habe das auch gelebt, habe mich auch in die Geschichte, in die Politikwissenschaft vertieft. Und als Soziologe, ich habe nebenbei studiert, ist immer die eine Frage entscheidend gewesen, warum ist etwas so, wie es ist? Und diese faszinierende Frage für viele gesellschaftliche Umstände, beispielsweise, warum jetzt erfreulicherweise Elementarpädagogik in einer Gesellschaft sehr an Bedeutung gewinnt, das sind Dinge, die man hinterfragen kann. Und wenn man das hinterfragt, weiß man auch, welche Maßnahmen man setzt, um Dinge zu verbessern.
Wann weiß man dann jetzt eigentlich, wann man ein politischer Mensch ist und denken Sie, man wird schon als solcher geboren?
Es ist eine Frage, wie man Politik definiert. Wenn ich Politik als Interesse an dem, was geschieht, am kritischen Hinterfragen von Gegebenheiten verstehe, dann denke ich, wächst das mit der Erfahrung und mit dem sich auseinandersetzen. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Kinder, die in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen gehen oder in Volksschule, manchmal viel kritischer sind gegenüber Umständen, als es Erwachsene ist. Wir erleben das jetzt leider in sehr trauriger Form, ob der Ukraine-Russland-Aggressionstätigkeit, und das zeigt, wie sehr das auch die Jüngsten in unserer Gesellschaft bereits beschäftigt, und damit ist es etwas Politisches.
Können Sie vielleicht nochmal ganz konkret die Unterschiede zwischen einem politischen Menschen und einem Politiker bzw. einer Politikerin näher erläutern?
Also idealtypisch wäre, wenn es keinen gäbe, denn alles andere wäre natürlich eine Bankrotterklärung. Aber ich weiß, was in der Frage mitschwingt, Valentina. Ich glaube, da schwingt es ein bisschen mit Karriere und ausschließlich schauen, damit man halt etwas Besonderes in der Gesellschaft ist. Der Zugang ist einer, den ich prinzipiell ablehne. Ich denke, dass man mit Leistung, mit Engagement für andere Leute, aber auch mit einer gewissen Grundsätzlichkeit, was möchte ich in einer Gesellschaft verändern, erreichen, absichern, neu entwickeln, dass das die wirkliche Motivation sein soll für einen politischen Menschen, aber auch für eine Politikerin oder einen Politiker.
Jetzt liest man ja immer wieder in den Medien von Politikverdrossenheit im Zusammenhang mit Jugendlichen. Jugendlichen Politikverdrossenheit vorzuwerfen, spiegelt meine Lebensrealität allerdings nicht wider. Ich finde, es ist eher Politikerverdrossenheit, die wir erleben. Wirft man nämlich einen Blick auf die Jugendlichen, also vor allem auf ein Thema, was ihnen besonders am Herzen liegt, nämlich auf das Klima, so gewinnt man oft den Eindruck, dass die Politik in den letzten Jahren es nicht geschafft hat, die Jugend in ihren Entscheidungen mitzunehmen. Seitens der Jugendlichen gibt es immer wieder Vorwürfe wie etwa, die machen ja eh, was sie wollen und nehmen uns nicht ernst. Wie erleben Sie Jugendliche? Wie kann man dieser Politikverdrossenheit bzw. Politikerverdrossenheit entgegenwirken und was tun Sie aktiv?
Ich stimme dir in der Analyse zu nahezu 100% zu. Ich glaube auch, dass es keine Politikverdrossenheit gibt, denn Politik ist im Wesentlichen alles, was in einer Gesellschaft passiert. Wenn ich an nichts interessiert wäre, nur an mir selber, dann wäre das außer ein Narzisserlebnis sonst nichts. Daher bin ich überzeugt, dass du mit deiner Analyse recht hast. Ja, es gibt eine Verdrossenheit wahrscheinlich an handelnden Personen, an gewissen Entwicklungen. Aber es gibt auch so etwas wie eine dem Menschen und insbesondere Jugendlichen innewohnendes Verantwortungsgefühl. Ein Verantwortungsgefühl, das sich ganz klar in der Friday for Future Bewegung in der Frage Klimapolitik, kollektives Überleben auch von mehreren nächsten Generationen widerspiegelt. Ich bewundere das, ich fördere und ich schätze das. Es ist manchmal etwas schwieriger, aus diesem sachpolitischen Rahmen herauszukommen. Wir erleben das ja jetzt bei einzelnen politischen Aktivitäten. Soll jetzt eine Straße gebaut werden oder aber, sagen wir, keine weitere Versiegelung von Böden. Hier gilt es manchmal, auch aufgebaut auf Erfahrung und auf Verantwortung, auch den Versuch nach Kompromissen zu suchen. Und das ist dann angewandte Politik.
Dankeschön. Grundsätzlich erfolgt ja die Entwicklung vom Kind zum jungen Erwachsenen. Wir machen es heute ausnahmsweise einmal umgekehrt und setzen uns jetzt im weiteren Verlauf erst mit dem Kind auseinander. Kinder und Politik, was auf den ersten Blick nach zwei Paar Schuhen aussieht, ist in Wirklichkeit gar nicht so ein großer Gegensatz. Denn Demokratie, Partizipation, Offenheit und Toleranz sind exemplarisch einige wenige Grundwerte, die der Kindergarten implizit und explizit vermittelt. Warum ist Ihres Erachtens politisches Denken schon im jüngsten Alter so wichtig?
Weil wir doch sehr viele Werte in unserer Gesellschaft haben, auch vermittelt über die jüngsten Bildungseinrichtungen, Kinderbildungseinrichtungen, Krabbelstuben, weil du das erste Mal aus einer gewohnten Umgebung mit anderen zusammenkommst und dann von Regeln, von Erlebnissen, von zu verarbeitenden einfach geprägt wirst. Ich werde nie vergessen, für mich die schönsten Momente waren, als meine Lebensgefährtin mit einer Gruppe aus ihrem Kindergarten im Landtag auf Besuch war, das ist schon sehr, sehr viele Jahre her, und wir dort dann eine Sitzung quasi nachgespielt haben. Das Ganze hat dann gemündet, dieses Engagement war sehr früh, ich glaube 1990 bereits, ich war damals der jüngste Abgeordnete in Österreich, und aus dem heraus ist dann durch viele Entwicklungsstufen geworden, dass Kärnten die einzige Region Europas ist, in der es in der Landesverfassung festgelegt ein Schülerinnen- und Schülerparlament gibt, das auch mindestens zweimal jährlich zu tagen hat.
Jetzt beschreiben Sie das so schön mit dem Besuch von Ihrer Frau mit Ihrer Kindergartengruppe. Wie würden Sie sich denn die optimale Demokratieerziehung in jedem Kindergarten wünschen?
Ich denke, dass Demokratie, nennen wir es auch politische Bildung, aber jetzt nicht im Sinne von Auswendiglernen der ganzen Bundeskanzlerei und dann am besten die Landeshauptleute und Landesrätinnen dazu, sondern welche Bereiche Politik sind. Ich habe ein Lieblingslied der Schmetterlingen, die sagen, eigentlich ist alles Politik, ob du gehst, ob du stehst, ob du redest, ob du sprichst, ob du singst, auch das ist Politik. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass immer, wenn es eine Interaktion gibt, wenn Menschen zusammen sind, wenn man Probleme versucht, A, aufzubereiten, B, zu lösen und C, vielleicht auch zu vermeiden, dann gibt es immer Interaktionen und die sind politisch. Und politisch ist eben nicht nur parteipolitisch, sondern politisch ist auch das Interesse, das ich andere Gruppen haben, umzusetzen. Daher war ich auch sehr früh der Meinung, dass man allein wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt politische Ziele erreichen wird. Gemeinsam ist es leichter, wenn man die gemeinsamen Standpunkte akkordiert.
In der Bildung geht es jetzt aber nicht nur immer um Wünsche, sondern in der Bildung geht es ja eigentlich um viel mehr. Bildung ist ja Menschenrecht. Nach dem finalen Einzug der Bildungsaussicht durch die katholische Kirche wurde Bildung zur Verantwortung des Staates. Die konkrete Auseinandersetzung in vielen Bereichen, so auch in der Elementarpädagogik, wurde dann von den Bundesländern eben übernommen. Doch egal, ob schlechte Rahmenbedingungen oder fehlende Ressourcen, immer wieder wird die Sinnhaftigkeit unseres föderalen Systems in Frage gestellt. Finden Sie, behindert der Föderalismus die Qualität der Bildung?
Nein, ich halte ihn als Chance, aber es gilt, einige Dinge aus meiner Sicht besser abzustimmen. Das Wesentlichste für mich ist, und das ist ein Riesenerfolg von vielen Bemühten, dass Elementarpädagogik nicht mehr, ich spitze zu in den Worten, rein als Kinderbewahrung und Kinderbetreuung, sondern als erste und wahrscheinlich wichtigste Bildungsphase und Sphäre gesehen wird. Und das beginnt ab dem frühesten Alter. Man weiß ja aus der Forschung, dass Kinder im Wesentlichen am schnellsten spielend lernen in diesen Altern. Das heißt, der Bildungsprozess beginnt viel früher. Wenn wir das akzeptieren, was im Wesentlichen von Expertinnen und Experten in der Politik akzeptiert wird, dann müssen wir aber auch organisatorisch danach handeln. Das heißt, es zugespitzt formulierend, wenn es eine quasi Schulpflicht oder Verpflichtung gibt, die auch vorzuhalten ist von allen staatlichen Institutionen, dann wird man, glaube ich, wenn man sich selber in der Meinung und Einschätzung der Elementarpädagogik ernst nimmt, auch überlegen müssen, ob es nicht vernünftig wäre, Qualitätsrahmen bundesweit so aufzubauen, dass jedes Kind das Recht auch auf diese Bildung hat, jeder Elternteil das Recht auf diese Bildung hat. Und da ist dann natürlich der Föderalismus schon auch positiv. Beispielsweise, wir haben einige sehr kleine Gemeinden, wo es vielleicht schwer ist, eine solche Bildungs- und Betreuungsinstitution zu machen. Aber interkommunal, sprich in der Zusammenarbeit von mehreren, das kannst du nicht von Wien aus organisieren. Da wäre es und ist es ein Vorteil, es vor Ort zu machen, ebenso wie viele andere Elemente, die wir im Bildungswesen haben, sprich organisieren, nähere Heimat kennenlernen, ein ganz wichtiger Lehrplanbereich in den Grundstufen und in den Volksschulbereichen.
Spricht man jetzt mit pädagogischen Fachkräften oder jetzt auch mit Schülerinnen und Schülern von unserer Schule, hat man nach wie vor das Gefühl, dass in der Kärntner Bildungspolitik die Elementarpädagogik oft außen vor gelassen wird. Vor allem eben im Hinblick auf Kindergärten entsteht bei Pädagoginnen und Pädagogen häufig das Gefühl, wie das Stiefkind der Bildungspolitik nach wie vor behandelt zu werden. Wie stehen Sie jetzt grundsätzlich dazu?
Ich muss jetzt alle Stiefkinderfamilien in einer Gesellschaft, in der wir fast 45-50% Scheidung haben, verteidigen. Das wäre mir noch zu wenig. Aber ich würde es so formulieren, für mich sind Kinder Herzensangelegenheit und die Elementarpädagogik ganz besonders.
Wenn Sie jetzt Ihre eigene Bildungspolitik benoten müssten, welche Note würden Sie denn Ihrer Politik geben?
Keine Ausflucht, aber wenn ich allein Bildungspolitik machen würde, dann wäre es sehr arm. Und das Land bestellt, die Bildungspolitik ist immer die Summe aller, die in der Gesetzgebung, in der Entwicklung pädagogischer Konzeptionen, in der Umsetzung, sei es in der BAföG, in den Kinderbildungsbetreuungseinrichtungen, in den Schulbereichen, es ist immer die Summe von vielen. Ich denke, dass wir von der Wertigkeit her der Bildung einen besonders hohen Stellenwert gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das einmal angeschaut habt, im Landesbudget immerhin rund 2,8 Milliarden Euro ist Bildung mit über 700 Millionen der zweithöchste Einzelfaktor neben Gesundheit und Sozialem, also schon eine zumindest in Zahlen ausgedrückte absolute Priorität der politischen Handlung.
Welche Note würden Sie dem Gesamten jetzt geben?
Nachdem ich als User immer dafür eingesetzt habe, dass es auch verbale Beurteilungen gibt, dann denke ich, sollte man an dem Wert, und in unserer Gesellschaft wird der Wert nicht nur, aber sehr viel über Geld ausgedrückt, das heranziehen. Naja, wenn es die zweitbeste Sache ist und immer ein bisschen Luft nach oben sein soll, selbstkritisch würde ich einmal sagen, gut, aber es geht noch mehr.
Was denken Sie, würden sich Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen und Eltern von Ihnen am meisten wünschen?
Das weiß ich. Das wird durch viele Umfragen in unzähligen Gesprächen immer wieder bestätigt. Neben der von dir schon zu Recht angesprochenen, noch größeren gesellschaftlichen Anerkennung, die ja auch der Türöffner für viele weitere Schritte ist, ist es vor allem die Verkleinerung der Gruppengrößen, ist es aus meiner Sicht auch die Möglichkeit, dass du entsprechende Vorbereitungszeiten hast und dass man natürlich auch den Raum als Pädagogen nicht außer Acht lassen sollte, In Summe also, glaube ich, viele Elemente, die das direkte Arbeiten, die Interaktion mit den Kindern verbessert. Ich habe auch noch einen Wunsch diesbezüglich dabei. Ich möchte, dass es niemandem so geht, wie es mir als Kind gegangen ist. Ich konnte nicht in den Kindergarten gehen, weil wir einfach nicht genügend Geld hatten. Und damals war es üblich, dass am 1. jedes Monats im Körberland das Geld drinnen war und abgegeben werden musste, sonst gab es keinen Kindergarten. Ich bin ein Hofkind geworden und habe immer, vor allem dann, wenn keine Freundinnen und Freunde zum Spülen waren, sehnsüchtig auf die andere Straßenseite rübergeschaut, weil dort waren tolle Spielgeräte, Rutschen, Schaukeln und vieles. Und ich konnte mir das nicht leisten. Und mein Ziel ist es, und das realisieren wir Schritt für Schritt und werden es mit September dieses Jahres umgesetzt haben, dass kein Kind, ob der Armut oder der fehlenden finanziellen Voraussetzungen seiner Eltern, nicht in eine Kinderbildungs- und Betreuungsanstalt gehen kann. Und dieses Ziel, einer meiner Träume, den haben wir realisiert.
So, vielen Dank für diese tolle Ausführung und für diese privaten Einblicke, die Sie uns hier liefern. Jetzt kommen wir noch zu einer kurzen Abschlussrunde. Lieber Herr Landeshauptmann, wir machen jetzt einen Word-Rap. Und um es nicht länger erklären zu müssen, fangen wir gleich mit etwas Leichten an. Pizza oder Nudeln?
Nudeln.
Und warum?
Iron Man.
Katze oder Hund?
Keines.
Keines?
Und warum?
Weil ich Haustiere in einer Wohnung nicht als sehr artgerecht haltend verstehe.
Sie haben an der Alpen-Adria-Universität, wie Sie eingangs erwähnt haben, studiert und vereinen dort Ihr aus der Pädagogik studiertes Wissen mit Ihrem Amt als Bildungsreferent und generell in der Politik. Daher lautet dann meine nächste Frage: Pädagogik oder Politik und warum?
Pädagogik ist immer politischer Teil und Politik ohne Pädagogik wird nie bei den Menschen ankommen. Das heißt eine dialektische Beziehung beides. Beides beeinflusst einander.
Und wenn Sie sich in der Elementarpädagogik etwas aussuchen könnten, was Sie von jetzt auf gleich ändern könnten, was wäre es? Abgesehen von den Dingen, die Sie schon erwähnt haben.
Also ich würde mir wünschen, dass alle Menschen in unserem Bundesland und darüber hinaus wissen, wie wichtig es für ihr Kind, für ihre Kinder ist, dass sie eine elementarpädagogische Einrichtung besuchen können.
Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen über die verschiedensten Themen sprechen zu können. Ich wünsche Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
Freude ist meinerseits. Kompliment für die sehr kritischen Fragen.
Danke.
Und
weil es von Anfang an um alles geht.